Diese Woche, also das mache ich schon ein bisschen länger, aber gerade diese Woche kam das so hoch. Ich begleite jemanden, der schwere Depressionen hat und der in der Klinik auch deswegen ist. Und wir treffen uns mehrmals die Woche. Einfach, da, der kann reden, wir gehen essen. Ich bin ihm Freund und Bruder und Pastor und Coach, alles in einem. Und gehe mit ihm einfach so ein bisschen durch den Alltag, helfe ihm einfach, bin ihm so eine Stütze. Und er sagte, irgendwann Anfang der Woche sagte er, weißt du, ich habe permanent das Empfinden, dass ich etwas muss. Ich habe permanent in meinem Leben den Drang innerlich, dass ich etwas tun muss. Und dadurch komme ich nicht zur Ruhe. Und wenn ich so mein Leben gucke, dann merke ich so, oh, da habe ich ganz viele solche Dinge. Ich muss eine Predigt schreiben, ich muss eine Exegese schreiben, ich muss lernen für mein Studium, ich muss die Beziehung zu meiner Familie pflegen, ich muss mich gut ernähren, ich muss genügend Sport machen, ich muss genügend Pausen machen, ich muss genügend schlafen, ich muss meinen Alltag bestreiten. Ich muss so viel. Und das ist auch normal, oder? Das ist ganz normal. Aber irgendwie kann das auch dazu führen, dass wir manchmal in so Momenten uns so den Frieden klauen lassen. Uns so die Ruhe klauen lassen in unserem Leben. Und ich dachte mir so jetzt, wenn die so während der Sommerferien, während viele Gemeinden, ich habe gerade heute Morgen noch mit jemandem von der Ekklesiakirche Frankfurt gesprochen, die haben ihr Programm so total runtergefahren, weil Ferien sind, bei denen gibt es keine Kleingruppen, die haben nur einen Gottesdienst und alles ganz, ganz basic runtergefahren, sodass die Leute, die halt nicht im Urlaub sind, zwar einen Ort haben, wo sie sonntags hingehen können, aber sonst gibt es mehr nicht. Könnte man ja mal so über Frieden reden, mal über so Ruhe. Und wie das irgendwie in unserer Gesellschaft immer mehr abhanden kommt im Alltag. Klar, alle wollen irgendwie in Urlaub fahren. Alle wollen irgendwie schon darum schauen, dass sie Entspannung kriegen, aber irgendwie so richtig Ruhe im Alltag sehe ich bei vielen nicht mehr. Ich habe mich gestern gerade mit Stefan unterhalten, wie er das beschreibt. Er steigt in die S-Bahn und da steigen vier Leute ein und die setzen sich auf so einen Vierer in der S-Bahn und alle gucken so auf ihr Handy, so. So. Und du fragst dich, warum seid ihr zu viert eigentlich unterwegs, wenn ihr alle so, so, also ist doch nicht schlimm, wenn man auch mal aus dem Fenster guckt, alle vier gleichzeitig, man muss sich ja nicht unterhalten, aber so, gibt keine Pausen, man muss immer füttern, die ganze Zeit. Und natürlich ist so ein Mensch, der dann so mit Depressionen kämpft, wahrscheinlich so das Extrembeispiel davon, was passiert, wenn uns Frieden geklaut wird. Aber es ist ein sehr reales Beispiel. Der junge Mann ist 24 oder so und der ist einfach so voll von den Dingen in dieser Welt, von diesem Leistungsdruck, den wir in Deutschland einfach haben. Deutschland ist eine Leistungsgesellschaft, das ist ganz normal. Er ist zudem noch ein Erstgeborener und hatte deswegen immer das Gefühl, dass er vorangehen muss, dass er der Starke sein muss für seine jüngeren Geschwister, dass er die Kinder repräsentieren musste. Seine Eltern sind auch geschieden, also dann teilweise der Mann im Haus sein musste. Und all das endete jetzt darin, dass der sich in so eine Therapiesitzung halt, also dass der in eine stationäre Therapie gelandet ist. Und völlig verzweifelt und am Ende ist. Und da sitzt und sagt, ich will einen Plan für mein Leben, ich habe keine Ahnung. Und wir sind so, hey, du musst mal lernen anzukommen. Du musst mal lernen, sein zu dürfen. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus Johannes 14. Und das ist so einer der letzten Lehreinheiten von Jesus, wo er selber auch sagt, es ist einer seiner letzten Lehreinheiten. Danach kommen noch der Weinstock und sowas und kleinere Perikopen, aber da drin sagt er nochmal, dass er zum Vater gehen wird. Und er nennt etwas, das er uns hier lässt. Und zwar lesen wir das in Vers 27, den lese ich mal vor aus der Elberfelder Übersetzung. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Jesus sagt, er gibt uns seinen Frieden. Okay, was könnte das für ein Frieden sein? Wenn ich Frieden höre und Frieden lese, gerade im Neuen Testament, ist das Erste, woran ich immer denke, dass wir Frieden mit Gott geschlossen haben durch Jesus. Dadurch, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, haben wir Frieden mit Gott. Wir sind nicht mehr seine Feinde, wir waren seine Feinde, wir haben gegen Gott angekämpft. Weil Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden. Und solange wir nicht bekehrt waren und nicht Jesus angenommen haben, waren wir seine Feinde und haben dagegen angekämpft, weil wir selber nicht gerettet waren. Und jetzt, wo wir gerettet sind, haben wir Frieden mit Gott. Aber ich glaube gar nicht, dass es so sehr um diesen allumfassenden, rettenden Frieden in dieser Stelle geht, sondern dadurch, dass wir weiterlesen und dort steht, euer Herz sei nicht, werde nicht bestürzt und ihr sollt nicht furchtsam sein, geht es wohl eher um diesen ruhenden Frieden, den wir in uns tragen können. Ich weiß noch, als ich in Bad Gandersheim auf der Bibelschule war, das müsste Mitte, Ende des ersten Jahres gewesen sein. Und ihr wisst alle, ich habe eine etwas heftigere Vergangenheit. Und dann kam ein Brief mit der Post. Und dann denkt man sich ja erstmal nichts, machst einen Brief auf und dann, okay, von der Stadt Hamburg. Und dann war da eine Rechnung drauf über einen Wert von 30.000 Euro. Und zwar waren das die Krankenhausgebühren, die ich zahlen musste für das Opfer, das ich geschädigt hatte damals. Und ich war Bibelschüler. Ich war 3 Jahre im Glauben. 4 Jahre im Glauben, glaube ich. 4 Jahre im Glauben. Ich war 4 Jahre im Glauben. Meine Eltern haben meine Bibelschule bezahlt, weil finanziell konnte ich gar nichts. Und bei mir brach auf einmal die komplette Welt zusammen. Was alles in mir abging an Sorgen. Ich hatte so viel Furcht, dass mir jetzt mein ganzes Leben übrig ist. Und ich war so hilflos in diesem Moment. Und ich glaube, dass es genau darum geht. Wenn Jesus sagt, euer Herz werde nicht bestürzt und sei auch nicht furchtsam. Genau das. Meine ganze Welt ist zusammengebrochen. Völlig. 30.000 Euro. Ich hatte noch nicht mal einen Job. Während Bad Gandersheim kann man nicht arbeiten nebenbei. Ich wusste nicht, wie ich das bezahlen soll. Mein Berufsleben hätte damit gestartet, dass ich einen Riesenberg an Schulden zu begleichen habe. Jetzt frage ich mich, okay, Jesus, als der so über die Erde gelaufen ist, der wirkt doch permanent, so als hätte der den tiefsten Frieden schlechthin. Bis auf einmal. Im Garten Gethsemane, wo der sich so sehr fürchtet, dass der Blut schwitzt. Also Jesus läuft übers Wasser, Jesus stillt den Sturm, er schläft während eines Sturms. Stellt euch das mal vor, er schläft während eines Sturms auf dem Boot und seine Jünger, sie sind völlig panisch. Aber dadurch wacht er noch gar nicht auf, sondern erst als sie ihn wecken, wacht er auf. Er wacht weder durch die Panik auf, noch wacht er durch den Sturm auf, weil er so einen tiefen Frieden hat. Der ist so entspannt. Jetzt könnte man denken, okay, aber einmal hat er scheinbar irgendwie doch daneben gegriffen und hat sich so sehr gefürchtet, dass er Blut geschwitzt hat. Wir wissen, dass Jesus niemals gesündigt hat. Die Bibel bezeugt uns das ganz, ganz klar. Wir haben in 1. Petrus steht das und auch in 2. Korinther 5 steht das. Da steht ganz klar, dass Jesus völlig ohne Schuld und ohne Sünde war. Also müssen wir davon ausgehen, dass er alles, was er selber gelehrt hat und alles, was im Alten Testament an Geboten vorhanden war, dass er das doch eingehalten hat, oder? Jetzt sagt er aber, wir sollen nicht uns fürchten und unser Herz soll auch nicht bestürzt sein. Er selber hat sich aber so sehr gefürchtet, dass er Blut geschwitzt hat. Versteht ihr die Problematik, die dann in meinem Kopf auftaucht? Er selber sagt, wir sollen uns nicht fürchten, fürchtet sich aber so schlimm, wie sich wahrscheinlich von uns noch niemand gefürchtet hat. Schon mal jemanden gesehen, der mit der Blut schwitzt, weil er sich so sehr fürchtet? Das ist medizinisch bewiesen, sowas gibt es. Aber es muss so stark gewesen sein. Ich glaube, dass es hier tatsächlich um was ganz anderes geht. Und zwar, dass es nicht darum geht, dass wir uns nicht einfach nicht fürchten sollen, sondern dass es irgendwie damit zu tun hat, dass wir uns nicht verhalten sollen wie jemand, der sich fürchtet. Weil sonst hätte Jesus ja gesündigt, oder? Also bestimmt die Furcht, die wir empfinden in unserem Leben, unser Handeln. Wir sehen, dass Jesus, obwohl er sich so sehr gefürchtet hatte, anschließend was getan hat? Genau das, wovor er Angst hatte. Er hat genau das getan, wovor er sich gefürchtet hat. Genau das. Und das finde ich Wahnsinn. Okay, also muss es irgendwie darum gehen, nicht, dass wir uns nicht fürchten, sondern dass wir uns nicht so verhalten wie das, wovor wir Angst haben. Was wäre das in meinem Beispiel? Gehen wir nochmal zurück. Okay, ich habe jetzt 30.000 Euro Schulden. Noch nicht mal, ich habe 40.000 Euro sogar. 10.000 kamen nämlich noch mal vorher. Also ich wusste, okay, ich stehe jetzt 40.000 in der Kreide. Mein Leben ist schon im Grunde zu Ende. Oder ich arbeite bis an mein Lebensende irgendwie diese Schulden ab. Also ich könnte irgendwie denken, okay, ich müsste jetzt Bibelschule abbrechen, um mir einen Job zu suchen, 40-Stunden-Job, von morgens bis abends durchrackern, vielleicht noch einen zweiten Job irgendwie am Wochenende dazu nehmen, um irgendwie, und ich hatte damals keinerlei Ausbildung, ich hatte im Grunde keinerlei Fachkompetenz, irgendeinen Job zu machen, dieses Geld abzubezahlen. Das wäre doch ein ganz normaler, natürlicher Impuls, oder? Das wäre doch logisch. Wäre das nicht logisch gewesen? So, also Geld verdienen, um das dann abzubezahlen. Ich habe noch ein zweites Jahr Bibelschule direkt hinten dran gehangen. Also ihr könnt euch schon denken, dass ich nicht so gehandelt habe. Ich war wahrscheinlich ziemlich unklug. Was wir damals gemacht haben, war, dass wir uns hingekniet haben und gesagt haben, Gott, es ist so groß für mich. Als jemand, der noch nie richtig Geld verdient hatte damals in seinem Leben. Ich weiß gar nicht, wie ich das zahlen soll. Und wir haben gebetet und haben uns wirklich hingekniet und gesagt, hey, Jesus, du allein kannst irgendwie dafür sorgen, dass sich das auflöst. Und die Sache hat sich bis heute noch nicht aufgelöst. Aber irgendwie stehe ich hier heute Morgen richtig tiefenentspannt, oder? Also mir geht's richtig gut. Geht's euch gut? Ich glaube, wenn Jesus von diesem Frieden spricht, den er uns lässt, dann ist das ähnlich wie das Shalom, was die Hebräer, die Juden damals sich immer zugerufen haben als Grußformel. Kennt ihr das? Shalom, Shalom als Grußformel. Wenn du das in ein Wörterbuch eingibst, und das habe ich gerade diese Woche nämlich von jemandem gehört, so, ja, also wenn ich das ins Wörterbuch eingebe, was kommt dann raus? Frieden, ich sage das richtig gut. Dann kommt das Wort Frieden raus, das ist richtig stark. Das ist so, wie wenn du irgendwie das Wort Vater dir definieren lässt und dann kommt da raus, ja, das bedeutet, das ist der männliche Elternteil von einem Kind, der Erzeuger. Aber ein Vater ist doch so viel mehr als nur das männliche Elternteil als Erzeuger, oder? Was ist ein Vater? Ein Vater ist Versorger. Ein Vater ist Beschützer. Ein Vater ist Seelsorger für die Kinder. Ein Vater ist Erzieher für die Kinder. Ein Vater ist, weiß ich nicht, so viel mehr. Freund, Helfer, Coach, Trainer, Motivator. Ein Vater ist doch viel mehr als nur diese reine Definition. Shalom heißt nicht nur Frieden. Wenn die Juden sich damals Shalom zugerufen haben, dann war das wie ein Wunsch. Sie haben gesagt, ich wünsche mir, dass du in allen deinen Lebensbereichen Zufriedenheit hast. Kennt ihr das Wort Zufriedenheit? Kennt ihr das Wort als Note? Zufrieden? Zufriedenstellend? Was ist das? 3? 4? Ausreichend ist 4, glaube ich. Ne? Und zufrieden ist dann 3? Ist eine 3? Befriedigend. Ah, befriedigend ist 3. Also ähnlich. Zufrieden. Zufrieden heißt nicht perfekt. Zufrieden heißt nicht, alles ist super. Aber zufrieden heißt so, ja, mir geht's gut. Mir geht's okay. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie sich Zufriedenheit anfühlt? Wollen wir uns da mal reinversetzen? Macht mal alle die Augen zu. Und stellt euch mal vor, wenn ihr in allen euren Lebensbereichen zufrieden wärt, wenn es nichts gäbe in eurem Alltag, wo ihr nicht zufrieden wärt, gibt es dann Dinge, die sich verändern würden? Wenn ihr morgens aufstehen würdet und euer Schlaf war zufrieden, ihr seid völlig zufrieden mit dem, wie viel ihr geschlafen habt. Und das erste Gespräch vielleicht mit dem Ehepartner oder der Familie oder so, ihr seid zufrieden mit dem Gespräch. Und das Frühstück, das ihr gegessen habt, das war zufriedenstellend. Und die Arbeit oder euer, was sonst euren Alltag füllt, ihr seid völlig zufrieden damit. Was würde das machen mit euch? Würde es den Tag verbessern oder verschlechtern? Ich glaube, dass dadurch eine richtig tiefe Ruhe reinkommen würde in meinen Tag. Wenn wir das mal anwenden auf den jungen Mann, den ich begleite mit den Depressionen, der könnte dort nicht mehr sitzen und sagen, ich habe permanent das Gefühl, ich muss etwas tun. Sondern er würde sagen, meine Leistungen sind ausreichend, ich bin zufrieden. Mein Leben, so wie es ist, ich bin zufrieden damit. Mir geht's gut. Dieser Druck auf einmal, den wir in unserer Kultur haben, den er vielleicht von zu Hause mitbekommen hat, der wäre auf einmal gar nicht mehr so stark. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz starker Schlüssel ist, der vielleicht damals sogar zu einer Floskel geworden ist unter den Juden, die sich immer einfach nur Shalom zugerufen haben und vielleicht so wie wir heutzutage sagen, hey, was geht? Aber eigentlich geht es uns nicht darum zu fragen, was geht, sondern einfach nur Hallo zu sagen. Ja, wenn du was geht eingibst irgendwo, das heißt heutzutage nicht mehr unbedingt, dass man wissen will, wie es dem anderen geht. Das heißt einfach Hallo. Ist Shalom vielleicht sowas geworden? Dass es darum geht zu sagen, ich begrüße dich nur noch, ich habe völlig nicht mehr verstanden, dass es um so eine Zufriedenheit im vollständigen Sinne des Alltags geht. Ich wünsche mir das, dass ich so eine Zufriedenheit in all meinen Lebensbereichen habe. Die muss ich mal ausziehen. Irgendjemand hat das noch nicht verstanden, dass ich am Arbeiten bin. Wie schön wäre es, Zufriedenheit zu haben. Und ich denke, das ist der Punkt, auf den Jesus hinaus will, wenn er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden lasse ich euch. Es geht nicht darum, dass ich ein perfektes Leben habe, dass ich in allen Momenten irgendwo sitze und sage, mein Herz ist nicht betrübt oder ich mache mir keinerlei Gedanken darüber, wie herausfordernd diese Welt ist, sondern ich sage, das, was ich habe, das, was ich von Gott gekriegt habe, das, was ich bekommen habe in meinem Leben, das, was ich leisten kann in meinem Leben, das, so wie die Beziehungen gerade sind in meinem Leben, ich bin zufrieden damit und ich vertraue Gott und nicht meinen eigenen Leistungen. Ich vertraue darauf, was das Wort Gottes mir verspricht. Wir lesen in der Bibel ganz klar, dass wenn wir uns um das Königreich Gottes kümmern, wir uns keinerlei Sorgen machen sollen um unser eigenes Leben, was wir brauchen. Weil Gott uns alles geben wird, was wir brauchen. Nicht, was wir wollen. Alles geben, was wir brauchen. Und ich erlebe das immer wieder, Monat für Monat. Ich habe in Bad Gandersheim habe ich immer wieder gesagt, Herr, ich hätte gern ein Auto, dann wäre das Leben so viel leichter. Schenk mir doch irgendwie die Finanzen oder schenk mir ein Auto, das habe ich auch schon oft genug erlebt, damit ich rumfahren kann, damit ich zur Gemeinde komme, damit ich, ne, die Gemeinde war damals 45 Minuten weit entfernt und so, da musste ich jede Woche hin. Und der Herr hat mir alles Mögliche geschenkt, aber kein Auto. Und ich meine wirklich alles Mögliche. Ich habe zu Weihnachten eine Apple Watch gekriegt. Also das ist so, ich habe ein Rennradgeschenk gekriegt. Also wirklich, also neben den Schulgebühren, die mir bezahlt wurden, das waren, was waren das, 10.000 Euro, meine ganzen Fixkosten, die ich zahlen musste, Krankenversicherung und so, das wurde mir alles gezahlt. Alles, er hat mich versorgt. Essen, ich musste nirgendwo draußen schlafen, ich war keine einzige Nacht obdachlos. Und ich konnte mir immer ein Auto leihen. So wie auch hier. Falls ihr euch das noch nicht gefragt habt, ich stehe fast jeden Sonntag hier mit einem anderen Auto. Ich habe nicht so viele Autos, sondern ich leihe mir die einfach immer. Und ich habe noch nie Probleme gehabt, mir ein Auto zu leihen, um hierher zu kommen. Weil der Herr mich irgendwie immer damit versorgt, dass ich alles habe, was ich brauche. 6 Tage in der Woche brauche ich kein Auto. Und sonntags brauche ich manchmal ein Auto. Vertraue ich darauf, dass Gott mir alles gibt und bin ich dann zufrieden mit dem, was er mir schon gegeben hat? Ich glaube, das ruft richtig tiefen Frieden auf. Vertraue ich, dass meine Gaben halt vielleicht nur bis hierhin gehen? Ich würde gern, dass sie bis dahin gehen. Ich wäre gern so ein cooler Prediger wie mein älterer Bruder. Wahnsinn, wenn ich den predigen höre, denke ich immer, wir haben unterschiedliche Gaben, das ist alles gut. Wirklich, es ist Wahnsinn. Und ich sage, mein Bruder, seine Gabe zu predigen, ist dort hinten wirklich. Es ist Wahnsinn, wie stark der ist, rhetorisch und Hammer. Und ich sage, okay, gut, meine Gabe hört halt hier auf. Bin ich zufrieden damit? Nicht, dass ich nicht sage, ich möchte mehr lernen und mehr lernen mein Leben lang. Aber dass ich sage, ich bin dankbar in meinem Herzen. Jesus sagt selber, warum er diese Angst überwunden hat. Im selben Kapitel sogar noch. Erzählt er uns in Vers 31, warum er diese Angst, wo er so sehr vor Furcht Blut geschwitzt hat, wie er das überwunden hat. Weil er gesagt hat, damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe, und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Hui. Finde ich schon heftig. Er hat einfach Gehorsam geübt, weil er Gott liebt, weil er etwas zeigen wollte. Gibt es vielleicht Momente und Dinge in unserem Leben, wo Gott uns zu Dingen ruft, wo er sagt, hey, vertrau mir, ich versorge dich mit allem, was du hast. Vertrau mir, trotz deiner Angst. Vertrau mir und geh diese Schritte aus reinem Gehorsam. Ich werde mich um alles kümmern. Und dein Job ist, nur mir zu vertrauen. Kann es sein, dass in so einer Art Gehorsam, wie Jesus ihn geübt hat, vielleicht ein Schlüssel zum Frieden liegt? Ich glaube schon. Shalom. Shalom bedeutet, dass Gott in Kontrolle ist. Shalom bedeutet, dass ich zufrieden bin mit dem, was Gott mir gegeben hat. Shalom bedeutet, nicht, dass ich nicht keine Angst habe, sondern dass ich Gott vertraue, dass er es am Ende gut machen wird. Er gibt mir nämlich alles, was ich brauche, Ich muss also nur Gott vertrauen. Ist so einfach, oder?
Wusstet ihr, dass es für Frieden eine richtig klare Anleitung gibt in der Bibel? Kennt die jemand? Steht im Philipperbrief. Lese ich euch vor. Philipper 4, Vers 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Dann, das ist das, was dann passiert, wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und in eurem Innersten euch bewahren. Euch, die ihr mit Christus verbunden seid. So einfach. So einfach. Alles, was wir haben in unserem Leben, ist abhängig davon, dass wir mit Christus verbunden sind. Das ist das Fundament, auf dem alles steht. Es gilt denen, die mit Christus verbunden sind. Damit fängt alles an. Und da drauf kommt, macht euch keine Sorgen, indem ihr eure Anliegen zu Gott bringt.